Liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ah heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass immer mehr Koreaner, die von finanzieller Unabhängigkeit durch Vermögensaufbau träumten, nach Verlusten an der Börse und mit Kryptowährungen wieder nach einem festen Arbeitsplatz suchen. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Im dritten Teil geht es um die Umweltbelastung durch Musikalben und wie K-Pop-Fans die Initiative für Nachhaltigkeit in der Musikbranche ergreifen. Zum Schluss geht es um einen seit 11 Jahren in Südkorea lebenden englischen Journalisten, der sich kritisch mit der koreanischen Gesellschaft auseinandersetzt. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied Dolphin, gesungen von Oh My Girl. 이게 뭐야 머린 난 엉망인데 다 상태가 Immer mehr junge Menschen, die mit dem Traum von schnellen Investitionen und hohen Gewinnen bei der Firma kündigten, wünschen sich nach Verlusten an der Börse und bei Kryptowährungen wieder einen festen, geregelten Arbeitsplatz. Die Zeitung Dong-a Ilbo berichtet von einer Person in ihren 30ern, die sich nach dem Bitcoin-Crash und schweren Verlusten an der Börse zum Immobilienmakler ausbilden ließ und nun eine feste Stelle in einer Immobilienfirma sucht. Diese Person arbeitete nach einem Wirtschaftsstudium seit 2013 bei einem Finanzdienstleistungsunternehmen. Sie dachte, dass sie mit ihrem Gehalt kein Vermögen aufbauen könne und kündigte. Sie nahm daraufhin 300 Millionen Won Kredit auf und investierte das Geld in Aktien und Kryptowährungen. Im letzten Jahr, als Kryptowährungen explodierten und es an den Börsen steil nach oben ging, steigerte der Mann sein Vermögen auf schätzungsweise 2 Milliarden Won. Die Situation änderte sich in diesem Jahr aber schlagartig mit der weltweiten Börsentalfahrt und dem Wertverlust von digitalen Währungen. Auch die Zinsen sind gestiegen und die Person muss für die 300 Millionen Won, die sie sich für die Investitionen geliehen hat, jeden Monat 2,8 Millionen Won Zinsen zahlen. Mit dem Gewinn aus den Vermögenswerten kann sie den Lebensunterhalt kaum noch bestreiten. Daher soll eine feste Stelle nun als Rettungsanker dienen. Anhänger der sogenannten FIRE-Bewegung, die mit dem Ziel, Ende ihrer 30er oder spätestens Anfang 40er finanziell frei zu sein, in Aktien, Immobilien und Kryptowährungen investiert haben, kehren nach herben Verlusten zum Arbeitsplatz zurück. FIRE ist die Abkürzung für finanzielle Unabhängigkeit, frühzeitige Rente. Ein Herr Kim, Ende 20, der in einer Firma als Buchhalter tätig war, begann 2019 sein Glück an der Börse. Er erzielte rasch hohe Gewinne und kündigte, um sich voll und ganz der Investition in Aktien zu widmen. Langfristig konnte er für die Zinsen für den Kredit, den er dafür aufgenommen hatte, aber nicht mehr aufkommen. Nach 2 Jahren hat er den Traum vom frühen Rentnerdasein aufgegeben und sucht wieder nach einem festen Job. Der Soziologe Kusamu sagte, dass die Kurseinbrüche am Aktienmarkt und bei Kryptowährungen viele junge Menschen, die mit dem Vermögensaufbau finanziell unabhängig werden wollten, schwer mitgenommen haben. Seit der Traum vom großen Geld erstmals wieder in weite Ferne gerückt ist, werde der Wert ehrlicher Arbeit neu beleuchtet. Unter den Anhängern der FIRE-Bewegung gilt die sogenannte 4%-Regel. Diese besagt, wenn man das 25-fache seiner jährlichen Lebenshaltungskosten spart und diese Summe breit gestreut an der Börse investiert, kann man sich jedes Jahr 4% davon auszahlen lassen, ohne dass einem das Geld ausgeht. Diese Erkenntnis stammt aus einer Studie des US-amerikanischen Finanzberaters William Benjen aus dem Jahr 1990. Diese Regel setzt jedoch voraus, dass investiertes Vermögen einen stetigen Gewinn abwirft. Angesichts des Wertverlusts von Anlagevermögen und steigenden Preisen sind sich viele Anleger nicht mehr sicher, ob die 4%-Regel in den heutigen Verhältnissen noch gilt. In Fällen, in denen auf Pump investiert wurde, ist die Lage noch prekärer. Nachdem die südkoreanische Zentralbank jüngst den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben hatte, betragen die Zinsen für Kredite, die Wertpapierfirmen an ihre Kunden vergeben, jährlich bis zu 10%. Hören Sie nun die Sportmeldungen. Mit im Studio ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
An San und Kimu Sin haben beim 4. Weltcup der Saison im Bogenschießen zweifach gewonnen.
Am letzten Tag des Wettbewerbs im kolumbianischen Medellin kam es im Recurve-Einzel der Frauen zu einem südkoreanischen Finale, in dem An San ihre Landsmännin Yi Ga-hyun mit 6:2 besiegte. Den Tag davor hatte die dreifache Olympiasiegerin zusammen mit Yi Ga-hyun und Kang Tae-yong nach einem 6:0-Finalsieg gegen Großbritannien Mannschaftsgold gewonnen. Kang Tae-yong konnte sich im Kampf um den dritten Platz gegen die deutsche Katharina Bauer durchsetzen. Damit gingen alle Podestplätze im Fraueneinzel an Südkoreanerinnen.
Bei den Männern holte Kim Woo-jin Gold im Einzel- und im Mannschaftswettkampf. Gemeinsam mit Kim Se-deok und Woo Jin-hyuk gewannen das Mannschaftsfinale gegen das Team aus Spanien mit 6:0. Im darauffolgenden Einzelfinale schlug Kim Woo-jin den Italiener Mauro Nesploy mit 7:1. Diese koreanischen Bogenschützen gewannen in dieser Saison seit dem zweiten Weltcup bei 3 Wettbewerben in Folge Mannschaftsgold.
Im Mixed-Wettkampf gab es für Südkorea keinen Podestplatz zu bejubeln. An San und Kim Jae-dok verloren im Halbfinale gegen das Team aus den USA und unterlagen im Kampf um den dritten Platz Brasilien mit 2:6. In der Disziplin Compound belegte das südkoreanische Frauenteam den dritten Platz. Nach dem 4. Weltcup steht nun nur noch das Weltcup-Finale im Wettbewerbskalender. Die Finalrunde wird am 15. und 16. Oktober im mexikanischen Tlaxcala stattfinden.
Nun zur nächsten Meldung. Südkoreanische Fechtsportler haben bei der Weltmeisterschaft in Kairo mit ihren Leistungen beeindruckt. Mit 3 Goldmedaillen erreichte Südkorea nach Frankreich den 2. Platz in der Nationenwertung.
Die Degenfechterinnen gewannen Mannschaftsgold nach einem 45:37 Sieg im Finale gegen den Favoriten Italien. Song Se-ra schaffte es auch im Einzel ganz oben aufs Podest. Als erste südkoreanische Fechtsportlerin gewann sie bei einem WM-Turnier zweifach. Song sagte gegenüber Sports Joseon, sie sei glücklich, nach ihrem Einzelerfolg auch mit der Mannschaft gewonnen zu haben. Die Älteste im Team, Kang Yong-mi, sagte, sie freue sich darüber, nach mehreren Silbermedaillen erstmals mit dem Team WM-Gold gewonnen zu haben.
Mannschaftsgold holte sich auch das Männerteam im Säbelfechten. Kim Jong-hwan, Koo Bong-il, Oh Sang-uk und Kim Jun-ho setzten sich im Finale gegen die Konkurrenz aus Ungarn mit 45:37 durch. Seit der WM 2017 in Leipzig haben südkoreanische Säbelfechter damit den Mannschaftstitel nicht mehr aus der Hand gegeben.
Der Älteste im Team, Kim Jong-hwan, sagte, es sei sehr bewegend gewesen, zum ersten Mal bei einem WM-Turnier an einem Tag gleich 2-mal die koreanische Nationalhymne zu hören. Wegen der hohen Temperaturen in Ägypten seien alle sehr erschöpft gewesen. Die Teamkollegen hätten trotz allem ihr Bestes gegeben, um den Titel zum 3. Mal zu verteidigen.
Koo Bong-il sagte, dass das Duell gegen Frankreich im Viertelfinale am schwierigsten gewesen sei. Danach gefragt, weshalb das Säbelteam unschlagbar sei, sagte Oh Sang-uk, dass es hervorragende Teamarbeit leiste. Oh Sang-uk gewann die Silbermedaille im Einzel nach einer knappen Niederlage im Finale. Kim Jun-ho drückte seine Freude darüber aus, mit der Mannschaft 4 WM-Siege erlebt haben zu dürfen.
Die südkoreanischen Säbelfechter rangieren in der Mannschaftswertung derzeit auf Platz 1 der Weltrangliste.
Und hier die letzte Meldung für heute. Profigolfer Yang Yong-un hat beim Senior Open Championship einen gemeinsamen 10. Platz belegt.
Bei dem Profigolfturnier der Herren über 50 Jahre, das in diesem Jahr im schottischen Glen Eagles ausgetragen wurde, spielte der Südkoreaner 3 Birdies und einen Bogey und kam damit auf einen Unterpar bei 69 Schlägen. Mit einem Gesamtscore von 5 Unterpar bei 275 Schlägen erreichte er den 10. Platz gemeinsam mit dem Schotten Paul Lawrie. Es ist das erste Mal, dass Young bei den Senior Open unter die Top 10 kam. Das Turnier gewann der Ire Darren Clark mit einem Schlagvorsprung vor dem zweitplatzierten Patrick Harrington.
Das waren für heute die Sportmeldungen.
Tschüss, bis nächste Woche.
Getragen vom K-Pop-Boom erlebt der Umsatz von K-Pop-Musikalben einen Aufschwung. Die meist überverpackten CDs aus Plastik, zu deren mehrfachen Kauf die Fans mit Fotokarten ihrer Idole gelockt werden, stellen eine zunehmende Belastung für die Umwelt dar. K-Pop-Fans haben nun die Initiative ergriffen. Sie fordern die Managementagenturen zu Maßnahmen für Nachhaltigkeit in der Musikbranche auf. Neulich vor einem Plattengeschäft im Seouler Bezirk Mapo. Noch vor der Ladenöffnung hat sich eine lange Warteschlange gebildet. Es sind Fans von BTS, die mit dem Anthologiealbum der K-Pop-Gruppe Proof auch einige noch nicht veröffentlichte Fotokarten der Mitglieder ergattern wollen. Da die einzelnen Verkaufsstellen über unterschiedliche Fotokarten verfügen, touren K-Pop-Fans zu den Plattengeschäften und kaufen sich mehrere Alben, um an die begehrten Fotokarten zu kommen. Im April fand vor dem Gebäude der Agentur von BTS HYBE eine Performance für die Einführung von umweltfreundlichen Musikalben statt. Mitglieder der Klimaaktion K-Pop for Planet forderten dazu auf, die Menge an weggeworfenen Musikalben, die nur wegen der Fotokarten gekauft werden, zu reduzieren. K-Pop for Planet hat im März von den koreanischen Fans über 8000 Musikalben, die sie ansonsten weggeworfen hätten, eingesammelt und an die Tonträgerproduzenten zurückgeschickt. Am Tag der Aktion wurden 631 Alben von BTS an HYBE übergeben. Laut Sockel Chart, der die wöchentlich meistverkauften Lieder und Musikalben in Südkorea abbildet, steigen die Verkaufszahlen von K-Pop-Musikalben von Jahr zu Jahr. Im vergangenen Jahr wurden 57.096.190 Stück verkauft. In diesem Jahr gingen allein in der ersten Jahreshälfte etwa 35 Millionen Alben über die Ladentheke. Dies ist ein Zuwachs um 34,6%. Engagierte K-Pop-Fans wie K-Pop for Planet schlagen den Agenturen vor, dass sie den Fans nur die Fotokarten zum Kauf anbieten und die Musik statt in Form einer CD auf den Markt zu bringen, als digitale Musikquelle zur Verfügung stellen. Bevor man die Hülle eines Musikalbums entfernt hat, weiß man nicht, welche Fotokarten sich darin befinden. Diese Fotokarten sind aber der Grund, warum sich Fans mehrfach dasselbe Album kaufen. Es gibt auch Fans, die ein Album dutzendfach kaufen und die darin enthaltenen Fotokarten online für viel Geld wiederverkaufen. Für viele Fans ist die Entsorgung der Musikalben ein Problem. CDs können nicht recycelt werden und müssen in den Restmüll. Musikalben ohne Fotokarten finden auch keine Abnehmer, wenn man sie weiterverkaufen wollte. Die vier führenden Entertainment-Agenturen SM Entertainment, HYBE, JYP und YG bemühen sich seit neuestem, den Forderungen der Fans nach mehr Nachhaltigkeit in der K-Pop-Industrie entgegenzukommen. BTS-Mitglied J-Hope brachte sein erstes Soloalbum ohne CD und nur mit Fotokarte heraus. Die Agentur YG verwendet für die Alben ihrer Musiker umweltfreundliche Stoffe wie Bohnenöltinte, umweltfreundliches Papier und biologisch abbaubares Plastik. SM Entertainment rief im Mai ein Gremium für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ins Leben. Es wurde beschlossen, einmal im Monat eine Sitzung der Abteilungsleiter für nachhaltige Unternehmensführung abzuhalten. HYBE ernannte Imi Young, die Direktorin der Korea Green Foundation, zum externen Vorstandsmitglied. JYP bezieht als erster in der Branche seit Juni seinen Strom zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen. Damit schließt sich die Agentur der koreanischen Version der Initiative RE100 an. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Maßnahmen in Bezug auf die Vermarktung von Musikalben ergriffen würden. Immer noch werden Fotokarten als Lockmittel für den Kauf von Musikalben beigelegt. Musikkritiker Kim Do-hyun ist der Meinung, dass diese Art von sinnlosem Marketing grundsätzlich ein Ende gemacht werden müsse. Rafael Rashid, ein freier Journalist aus Großbritannien, lebt seit 11 Jahren in Südkorea. Er ist für Südkoreaner ein etwas unbequemer Zeitgenosse. denn er ist nicht die Sorte von Ausländer, die in TV-Shows auftreten und nur Gutes über Korea sagen. In seinen Texten und Beiträgen, die er für Medien schreibt, äußert er offen seine Meinung zu Problemen, mit denen die koreanische Gesellschaft konfrontiert ist, über die aber häufig geschwiegen wird, wie beispielsweise Feindlichkeit gegenüber Fremden, Diskriminierung und Konkurrenzdruck. Bemerkungen wie, er solle doch in sein Land zurückkehren, wenn ihm Korea nicht gefalle, haben ihn innerlich gestärkt. Für die Zeitschrift Elle schreibt er regelmäßig Beiträge, in denen er sich kritisch mit der koreanischen Gesellschaft auseinandersetzt und die bei den Lesern, die sich mit dem Inhalt identifizieren, auf große Resonanz stoßen. Neulich hat der Journalist ein Buch herausgegeben, dessen Titel übersetzt ungefähr lautet »Korea, das wir nicht sehen«. Anlässlich der Herausgabe seines Buches führte die Zeitung Hanguk Ilbo neulich ein Interview mit dem Autor. Danach gefragt, weshalb er nach Korea gekommen sei, sagte er ganz ehrlich, dass er es nicht wisse. Kleine Ereignisse in seinem Leben, wie koreanische Filme, die er sich ansah, und eine zufällige Reise durch Korea hätten ihn in das Land geführt. Rashid studierte in London Koreanistik und Japanologie und machte seinen Magister an der Korea-Universität in Seoul. Nach seinem Studium verdiente er sich seinen Unterhalt 3 Jahre lang bei einem koreanischen Werbeunternehmen. Bevor er nach Korea kam, habe er aber nicht gewusst, dass man in Korea ständig Hochleistungen bringen muss, um überleben zu können. Auch die sozialen Missstände, wegen denen junge Menschen das Leben in dem Land als Hölle empfinden, waren ihm unbekannt. Rashid zufolge interessierten sich ausländische Medien vorwiegend für Nordkorea, K-Pop und Schönheitschirurgie. Über das Leben der gewöhnlichen Koreaner werde kaum berichtet. Er habe deshalb dieses Buch geschrieben. Der Autor entwickelt darin einen unvergleichbaren Scharfsinn für Probleme der koreanischen Gesellschaft, die Koreanern das Leben erschweren, dem Blick Außenstehender aber zunächst verborgen bleiben. Er setzt sich unter anderem mit dem gegenüber sozial schwachen, rigiden System auseinander und kritisiert die Firmenkultur, in der das Talent, es dem Vorgesetzten recht zu machen, mehr zählt als die eigentliche Leistung am Arbeitsplatz. Für seine Kritik erntet Rashid viele Hasskommentare. Seine Mailbox wird überflutet von Schimpfmails und in sozialen Netzwerken wird ihm vorgeworfen, er sei ein Korea-Hasser. Rashid sagt, dass es genug ausländische Entertainer und Influencer gebe, die Korea in den höchsten Tönen loben und nur Gutes über das Land äußern. Es müsse aber auch jemanden geben, der auf Missstände hinweist. Trotz seiner unverblümten Kritik wird auch eine starke Zuneigung und seine große Liebe zu Korea in seinen Texten erkennbar. Korea sei ständig im Wandel und sei von einer enormen Dynamik geprägt. Vielleicht sei dies der Grund, weshalb er in Korea bleibe, weil er diese Dynamik und Veränderungen miterleben wolle. Rashid hofft, dass das Antidiskriminierungsgesetz zum Verbot der Diskriminierung von Minderheiten bald erlassen wird und die koreanische Gesellschaft dadurch etwas reifer wird. Durch Gesetzgebung allein werde zwar Diskriminierung nicht von einem Tag auf den anderen abgeschafft, man könne jedoch auf Bemühungen hoffen, damit ein bisher als selbstverständlich geltender ungerechter Umgang mit Minderheiten korrigiert werde. Das war es auch wieder in Kreuz und Quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied »Noch einmal Abschied«, gesungen von Song Si-kyung. Und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. 돌아보면 너의 생각을 떠올린 게 언제였더라 숨가쁘게 산